das ist der ICF Basel Podcast.
Mein Filmgeschmack ist ein Thema für sich, oder? Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich habe vor einiger Zeit mit meiner Frau einen Film geschaut, einen schönen Film, einen allgemein verträglichen Film, wo mir selber wirklich gefallen hat. Und der Film hat geheissen «Enough said» oder auf Deutsch, der deutsche Titel ist «Genug gesagt», «Genug gesagt». Der Film erzählt eine Geschichte von einer ungefähr 40-jährigen Frau, die heisst Eva. Und die Eva, die lernt an einer Party den Albert kennen. Albert ist ein absolut toller, humorvoller, ehrlicher, charmanter Typ, ein Gemütsmohren, ein Geniesser. Man sieht ihm auch ein bisschen an, dass er ein Geniesser ist, aber der Eva gefällt der Albert richtig gut und sie treffen sich zufällig nach dieser Party irgendwo sonst wieder mal und dann machen sie ab miteinander und haben das erste Date und es entwickelt sich so langsam eine Beziehung. Die Eva ist ziemlich vorsichtig allerdings und geht die Sache langsam an, wie sie kommt aus einer zerbrochenen Beziehung, aus einer zerbrochenen Ehe mit vielen Enttäuschungen und Verletzungen und sie will die Geschichte auf keinen Fall wiederholen. Darum denkt sie auch viel nach über den Albert und über ihre Beziehung. Und sie schwätzt mit jemandem drüber, mit verschiedenen Leuten, aber mit jemandem, wo sie relativ frisch kennenlernt. Die Eva ist nämlich Physiotherapeutin oder Masseuse und eine von diesen Klientinnen, die sie hat, Marianne, ungefähr in ihrem Alter. Deren vertraut sie sich an. Und Marianne selber vertraut sich auch der Eva an und erzählt ihr von ihrer frühere Beziehung. Marianne kommt auch aus einer zerbrochenen Beziehung und erzählt der Eva bei jeder Gelegenheit, jedes Mal, wenn sie zu ihr geht, erzählt Marianne von ihrem unmöglichen Ex-Mann, den sie hatte. Und sie erzählt, wie schusselig und ungeschickt der Typ war, wie er stur und eigenbrötlerisch hat können sein. Sie erzählt, wie undiszipliniert ihren Ex-Mann war, mit Abnehmen, wie er ständig seine eigenen Diätpläne sabotiert hat. Sie erzählt davon, und das hat sie besonders aufgeregt, er hat sehr gern Guacamole gehabt und hat dann im Restaurant oft Mexikaner Guacamole bestellt, oder? Aber er hat die Zwiebeln nicht vertragen und dann hat er immer so unmöglich mit so einem Tortilla-Chip hat er die Zwiebeln auf eine Seite gemacht. Das hat sie wahnsinnig gemacht. Und spätestens in dem Moment, wo Marianne von dem Guacamole-Tick von ihrem Ex-Mann erzählt, da dämmert es der Eva und sie denkt, ja, das habe ich doch schon mal gesehen. Und das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und sie realisiert, dass sie gerade dran ist, eine Beziehung anzufangen mit dem Ex-Mann von dieser Marianne, oder? Und Eva ist ziemlich geschockt, wo sie das realisiert und zuerst will sie es auflösen und denkt, komm, ich muss die Karte auf den Tisch legen. Aber dann denkt sie sich, ja, es könnte eigentlich auch noch saumässig praktisch sein. Ich könnte so eigentlich über die Ex-Frau vom Albert einiges über den Albert erfahren, über seine Ecken und Kanten und über seine Grenzen und könnte vielleicht ein zukünftiges Beziehungsfiasko vermeiden. Und darum lässt sie das Ganze noch ein bisschen weiterlaufen. Und in der Folgezeit passiert etwas Eigenartiges. Der gemütliche, charmante, ehrliche Geniesser, der Albert, wo Eva sich immer mehr in ihn anfängt zu verlieben, der verwandelt sich vor ihren Augen zu einem faulen, ungehobelten, fresssüchtigen Schussel. Der Eva fallen immer mehr genau die Sachen auf beim Albert, wo sich schon die Ex-Frau von ihm masslos darüber aufgeregt hat. Sie ist sensibilisiert genau für die Sachen und sie fährt sich selber auch an aufregen darüber. Wie trampelig und schusselig das er kann sein und wie stur und eigenwillig das er kann sein und wie er im Kino einen riesen Kessel mit Popcorn vor sich hat und der leer frisst, ohne einen Gedanken an Kalorien verschwenden. Und dann natürlich die Geschichte mit dieser Guacamole und diesen Zwiebeln, die er so unmöglich ekelhaft raussucht. Und sie fängt sich auch aufregen. Und nach einem denkwürdigen Abend, wo Eva mit dem Albert verbringt und ihn ständig kritisiert und ständig an ihm rumnörgelt und aussetzt an ihm, auf der Heimfahrt fragt der Albert sie, warum fühlt sich das jetzt für mich gerade so an, als hätte ich einen Abend mit meiner Ex-Frau verbracht. Die Geschichte ist natürlich nicht fertig an dieser Geschichte, an dieser Stelle, aber ihr müsst halt den Film schauen, wenn ihr mehr wissen wollt. Also wo sie da im Kino sitzen, da bricht ein Alien aus der Eva raus und frisst den Albert auf und zerstört die ganze Stadt noch an und kämpft gegen den Godzilla. Das sind jetzt eben die Filme, die ich dann einmal alleine schaue, oder? Aber ihr müsst dann selber schauen. Mich hat die Entwicklung von dieser Beziehung fasziniert. Was ist passiert mit der Eva? Was ist passiert mit ihr? Psychologen nennen das selektive Wahrnehmung. Das ist etwas Faszinierendes. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Wir haben ja immer das Gefühl, wir nehmen unsere Umwelt, unsere Mitmenschen, wir nehmen sie so wahr, wie sie wirklich sind. Aber Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung, hat nur zu einem kleinen Prozentsatz zu tun mit diesen Einflüssen, die tatsächlich, mit diesen Impulsen, die tatsächlich quasi durch Lichtstrahlen in unsere Augen gelangen oder durch Schallwellen in unsere Ohren gelangen. Der grösste Teil von dem, was wir Wahrnehmung nennen, passiert in unserem Hirn. In der Verarbeitung von diesen Impulsen. Und bei der Verarbeitung von diesen Impulsen, bei der Verarbeitung von dem, wo wir von unserer Welt sehen, wo wir von unseren Mitmenschen wahrnehmen, bei dieser Verarbeitung spielen unsere eigenen Emotionen, unsere Gefühle, unsere Erwartungen, die Art und Weise, wie wir die Welt deuten, spielen eine entscheidende Rolle. Und das ist der Grund, warum du zum Beispiel, wenn du mit Heisshunger durch die Stadt laufst, du siehst nie so viel neue Restaurants und so viel Imbissbuden und so viel Dönerschuppen, wo du noch nie bemerkt hast, als wenn du mit Heisshunger durch die Stadt laufst, weil deine Wahrnehmung von der Stadt quasi durch deine Gefühle, durch deinen Heisshunger, durch deine Erwartung sensibilisiert ist auf Fressen. Oder? Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel schwangere Frauen und ihre nervösen Ehemänner, warum die oft das Gefühl haben, die ganze Welt startet parallel zu ihnen eine Familie. Schwangere Frauen und ihre Männer sehen oft überall Kinderwagen und andere schwangere Frauen, weil ihre Wahrnehmung sensibilisiert ist. Nicht, weil es wirklich überdurchschnittlich viele schwangere Frauen hat zu dieser Zeit, sondern weil sie quasi, weil ihre Erwartungen und ihr eigenes Leben, ihre Wahrnehmung prägt. Depressive Menschen finden in ihrer Umgebung überdurchschnittlich viel Gründe, wo ihren Schwermut bestätigen, wo ihr seelisches Tief bestätigen. Und was Psychologie selektive Wahrnehmung nennt, es ist bereits im Talmud in der wichtigsten jüdischen Auslegung vom Gesetz von Mose. Im Talmud ist das in den Satz gefasst, und das ist vielleicht ein von den bekanntesten Sätzen aus dem Talmud. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Wir sehen die Welt, wir sehen unsere Mitmenschen nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Ich lese diesen Text von Paulus aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, 12 bis 14. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Wir sind ja in dieser Serie zum Thema grosszügig leben. Und wir stellen uns in dieser Predigtreihe die Frage, was passiert, wenn die grosszügige, überschwängliche, unberechnende Liebe von Gott mehr greift in unseren Herzen? Was passiert, wenn die Liebe von Gott, die Grosszügigkeit von Gott sich mehr niederschlägt in unserem eigenen Leben? Und heute geht es um das Thema grosszügig im Umgang mit meiner Kirche. Und entgegen von den Erwartungen von einigen werde ich heute nicht über grosszügig mit meinen Finanzen im Umgang mit meiner Kirche reden. Und ich werde auch nicht reden über grosszügig mit meiner Zeit, mit meiner Mitarbeit im Umgang mit der Kirche. Sondern ich werde reden über Grosszügigkeit mit unserer Geduld, mit unserer Nachsicht, mit unserer Vergebungsbereitschaft im Umgang mit den Grenzen und Schrulligkeiten und Eigenwilligkeiten von dieser Gemeinde, die ich meine eigene nenne. Und der Text, den ich ausgewählt habe von Paulus, der richtet sich zuerst einmal an Christen in dieser kleinasiatischen Stadt Kolosse. Und der Text beschreibt so einen jesusmäßigen Umgang miteinander, als Gemeinde, unter Christen, unter Nachfolger von Jesus. Und der Paulus beschreibt, wie das soll aussehen. Kleidet euch, er nimmt das Bild vom Anziehen, von einem Kleid, kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergönnt einander, wenn einem anderen etwas vorzuwerfen hat. Ein wunderschöner Text. Ein Text, der sich eignen würde, um ihn auf einer Postkarte an den Kühlschrank kleben. Ein Text, der sich eignen würde, um mit einem Sonnenuntergang im Hintergrund auf Facebook posten. Und der Text ist so schön, dass wir beim Lesen fast vergessen, dass der Paulus den Text nicht für den Kühlschrank formuliert hat. Sondern dass Paulus den Text formuliert hat als Vision für eine Gemeinde, für eine Gemeinschaft von Christen, wo der Text bitter nötig hatte. Der Paulus schreibt, behandelt euch mit Freundlichkeit und Bescheidenheit, weil er weiss von diesen Christen in Kolosse, er weiss, die brauchen die Freundlichkeit und Bescheidenheit. Die brauchen die Geduld im Umgang miteinander. Die brauchen die Vergebung im Umgang miteinander. Wenn die das nicht lernen, wenn die das nicht gewinnen, die Grosszügigkeit im Umgang miteinander, die Liebe, die Vergebung, wenn die das nicht erreichen, dann laufen die irgendwann auseinander und sagen, wisst ihr was? Gemeinde, Kirche, du, ich habe das gesehen, da bleibe ich lieber daheim und lerne mir einen Schoki-Joghurt über den Kopf, oder? Der Paulus sagt den Leuten das, damit sie sich zusammenraufen. Und es ist bis heute so, was der Paulus da beschreibt. Es ist etwas, wo bis ins 21. Jahrhundert und bis dahin ist ICF Basel, wo jede Gemeinschaft von Nachfolgern von Jesus, jeder Haufen von Christen nötig hat, damit sie eine Zukunft haben. Der Paulus schreibt, kleidet euch in Geduld und Mitgefühl, weil er weiss, wenn du lang genug Teil von einer Kirche bist, wenn du lang genug Teil von einer Gemeinde bist, dann wirst du Situationen erleben, wo dir brutal viel Geduld abverlangen. Dann wirst du Leute begegnen, wo dich brutal viel Mitgefühl und Rücksichtnahme und Zurückhaltung abfordern. Wenn du lang genug Teil von einer Kirche bist, dann wirst du Leute finden, die deine Rücksichtsnahme aufs Äußerste herausfordern. Und er sagt, vergönnt einander, wenn er etwas einem anderen vorzuwerfen hat, weil er weiss, dass du nicht lang musst in einer Kirche sein, egal in welcher Gemeinschaft, dass du nicht lang musst in einer Kirche sein, bis du tatsächlich Zeug hast, wo du einem anderen könntest vorwerfen. Und bis du tatsächlich nicht weiterkommst, bevor du Vergebung ausgesprochen hast. Und ich kann dir ein Versprechen machen, um das positiv auszudrücken. Ich kann dir ein Versprechen machen, auch ein ICF Basel wird dir Gelegenheit geben, die Chance bieten, zum Vergebung üben. Auch das ICF Basel. Du kannst dir das im Moment nicht vorstellen. Du kannst dir das nicht denken, wie der Haufen von netten Menschen zu Fehlern im Stand ist. Deine Fantasie reicht nicht aus, um dir das im Moment vor Augen zu malen. Aber ich kann dir sagen, nach 10 Jahren Pastor in dieser Kirche, es kommt vor. Es kommt vor. Spätestens, wenn ich da bin zum Predigen, ist Potenzial für Fehler vorhanden, weil ich mache Fehler. Und ich brauche Vergebung. Und Kirche, Gemeinde von Jesus, der Haufen von begnadeten Sünder, hat nur Überlebenschancen, wenn er Kraft findet zur gegenseitigen Vergebung. Wenn er den Mut findet zur Geduld und zur Rücksichtnahme einander gegenüber. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, aber das ist für mich so ein klassisches Beispiel geworden. Schon ein paar Mal erzählt von dem jungen Typ, der nach einem Gottesdienst auf mich zukommt. Und ich habe, glaube ich, im Gottesdienst geredet über die Vision, die Gott hat für die Kirche. Über die Vision, die das Herz von Jesus bewegt im Blick auf die Gemeinde. Und ich habe da leidenschaftlich geredet über das. Und er kommt nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, du, ja, weißt Manuel, also Kirche ist schon eine gute Idee. Nein, wirklich, Kirche ist schon eine gute Idee. Aber die Menschen, die sind einfach das Problem. Und ich schaue ihn an und ich denke, ja, was bist du denn? Ein Orang-Utan oder was? Du gehörst doch auch zu dieser Spezies. Du bist doch auch Teil vom Problem. Und natürlich habe ich ihm instinktiv Recht geben. Nach 10 Jahren als Pastor in dieser Kirche kann ich sagen, Menschen sind ein grosses Problem von jeder Kirche. Und nach 17 Jahren verheiratet kann ich dir sagen, und meine Frau wird mir leidenschaftlich beipflichten, dass Menschen auch das Problem von jeder Ehe sind. Ich sage das manchmal in Traugottesdienst, das kommt nicht immer gleich gut an. Aber ich sage manchmal, die Ehe hat genau 2 Probleme. Das eine ist der Mann und das andere ist die Frau. Wenn die gelöst sind, gibt es grosses Potenzial nach oben. Verstehst du? Menschen, natürlich sind Menschen ein Problem von jeder Ehe und natürlich sind Menschen ein Problem von jeder Kirche. Aber wisst ihr was? Menschen sind nicht nur das Problem. Menschen sind auch das Kapital, sind auch die Chance von jeder Ehe und von jeder Kirche. Menschen, die bereit sind, miteinander Jesus nachzufolgen. Menschen, die bereit sind, ihr Leben miteinander, der Liebe von Gott immer mehr auszusetzen. Und das ist das, was mich fasziniert an dem Text von Paulus. Vielleicht ist euch das aufgefallen, als ich den Text gelesen habe. Der Paulus hat eine ganz bestimmte Einleitung, bevor er beschreibt, wie so ein jesusmäßiger Umgang miteinander aussieht. Und die Einleitung, das ist ein kurzes Statement, aber absolut entscheidend. Der Paulus sagt, Geschwister, Brüder, Schwestern, ihr sind von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr sind von Gott geliebt. Wenn man es wörtlich würde übersetzen, dann müsste man sagen, Brüder, Schwestern, als Geliebte Gottes, als Geliebte von Gott, zieht euch Geduld an. Als Geliebte von Gott, eignet euch Nachsicht, Rücksichtnahme an für den anderen. Als Geliebte von Gott, übt Vergebung miteinander, wenn ihr einem anderen etwas vorzuwerfen habt. Versteht ihr? Das Geliebtsein von Gott stellt der Paulus an Anfang. Und was er nachher beschreibt, ist eine Folge, ist eine Auswirkung von der Liebe Gottes in unserem Leben. Was passiert mit unserem Leben, wenn Grosszügigkeit Gottes, wenn seine überschwängliche Liebe in unserem Leben immer mehr Fuss fasst? Das ist die Frage, die wir uns stellen in dieser Serie. Und diese Frage beantwortet Paulus. Genau diese Frage beantwortet er an unserer Stelle. Mit dieser Beschreibung. Wenn Gottes Liebe uns ansteckt, wenn wir uns entdecken als Geliebte Gottes, wenn wir uns verstehen, als geliebte Söhne und Töchter vom lebendigen Gott, dann wird in uns der Mut geweckt zur Vergebung. Dann wird in uns Kraft geweckt zur Geduld für die mühsamen Pflänzchen im Gemüsegarten Gottes. Dann wird bei uns Kraft geweckt zur Nachsicht, zur Barmherzigkeit, wenn wir die Liebe von Gott entdecken. Versteht ihr, der Text von Paulus ist nicht einfach eine Aufzählung von Aufforderungen. Viele Leute lesen den Paulus so, viele Leute lesen die ganze Bibel so. Viele Leute haben das Gefühl, die ganze Bibel ist eigentlich nichts anderes als eine gigantische To-Do-Liste. Es ist aber nicht der Fall. Denn der Paulus sagt ganz deutlich, als Geliebte Gottes, unser Text beschreibt Kraft, die in einer Gemeinde wirksam wird. Kraft, die in einer Gemeinschaft von Nachfolgern von Jesus wirksam wird, wenn sie die Liebe von Gott entdecken. Das heisst nicht, dass wir nicht nie mehr um Kraft für Vergebung kämpfen oder nie mehr eine bewusste Entscheidung treffen, dass es uns nichts kostet. Aber das bedeutet, dass wir das, was nötig ist für so einen jesusmäßigen Umgang miteinander, dass wir uns das nicht müssen aus den Fingern saugen. Das bedeutet, dass Kirche nicht ein kollektiver Wettbewerb ist, wem gelingt es, ein christliches Lächeln so lange wie möglich aufzusetzen, ohne explodieren, oder? Oder? Das ist nicht, was der Paulus beschreibt. Das ist nicht Kirche. Das ist nicht Kirche. Das ist nicht die, die es am längsten schaffen, nett und harmlos reinzuschauen. Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, wo der Gott kennt, wo sie über alles liebt, was uns ausmacht, was uns zusammenbindet, was uns als Gemeinschaft definiert, ist die Liebe von dem Gott, wo uns kompromisslos annimmt, kompromisslos wertschätzt, mit all unseren Eigenwilligkeiten, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Grenzen, mit all unseren Peinlichkeiten, mit all unseren Verschrobenheiten, mit all unseren Schrulligkeiten. Und der Gott, der uns annimmt, der uns liebt, genau so wie wir sind, das ist ein Fundament von der Kirche. Das ist es, was uns zutiefst ausmacht. Wenn du das, wo Kirche ist, wenn du das schälst wie eine Zwiebel, das, was in der Mitte übrig bleibt, das, was der Kern von Kirche ausmacht, ist genau das, was der Paulus da formuliert, als Geliebte Gottes. Als Geliebte Gottes. Mir ist ein Lied in den letzten 2 oder 3 Wochen nachgegangen. Ein Lied, das erste Mal gehört habe, in einem Gottesdienst, ein Lied mit einem enorm einfachen Text. Sehr einfach. Das Lied heisst, You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Also, simpler geht's nicht mehr, oder? Du bist ein guter, guter Vater, heisst es in diesem Lied. Du bist ein guter, guter Vater. Das ist, was du bist. Und dann heisst es, und ich bin geliebt von dir. Und ich liebe es, wie es dann einfach heisst, und das ist, wer ich bin. Das ist, wer ich bin. Zutiefst, wenn alles wegnimmst, wenn alles demontierst, wenn die Zwiebeln schälst bis zum Schluss, das ist, was übrig bleibt. Das ist, wer wir sind. Lass es mich weniger individualistisch und mehr kollektiv formulieren. Wir sind geliebt von dem guten Vater. Und warum wissen wir, dass es ein guter Vater ist? Warum wissen wir, dass wir geliebt sind? Weil der gute Vater seine Liebe zu uns in Jesus Christus bewiesen hat. Versteht ihr? Das ist etwas Bodenständiges. Das ist etwas mit Händen und Füßen. Das ist nicht irgendeine platonische Liebe oder einfach eine fromme Vorstellung. Das ist etwas, wo wortwörtlich bodenständig und handfest worden ist. Die Liebe von Gott hat Hände und Füße bekommen. In den Händen und Füßen von Jesus, die durchbohrt worden sind am Kreuz. Aus Liebe, aus Hingabe zu uns. Das Kreuz ist im Boden hineingerammt worden als ein Statement. Du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich hingebe. Versteht ihr? Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und das ist, was uns zutiefst ausmacht. Das ist, was der Paulus sagt. Wir sind Geliebte Gottes. Und die Liebe von Gott zu uns ist die Quelle von dieser Geduld, die wir füreinander brauchen, wenn wir es länger als ein paar Gottesdienste miteinander aushalten wollen. Und die Liebe von Gott zu uns ist die Quelle von dieser Vergebung, die wir einander zusprechen müssen, damit wir nicht verbittert über Monate und Jahre hinweg als Teil von der gleichen Kirche. Das ist die Liebe von Gott zu uns. Ist die Quelle von dem jesusmäßigen Umgang miteinander. Lass mich zum Schluss zurückkommen auf das Phänomen von der selektiven Wahrnehmung, das ich deutlich gemacht habe an dem Film und an dem Zitat aus dem Talmud, wir nehmen die Welt nicht so wahr, wie sie ist, sondern wir nehmen die Welt so wahr, wie wir sind. Es ist faszinierend, und frustrierend gleichzeitig manchmal, wie sehr das auch für unsere Wahrnehmung von der Kirche gilt und von anderen Christen gilt. Ich erlebe das oft hautnah, wenn Leute das erste Mal ins ICF kommen. Vielleicht sind sie eingeladen worden von jemandem in einen Gottesdienst oder sie haben irgendwie gegoogelt, Kirche Basel und sind dann da im Gottesdienst gelandet. Auf jeden Fall sitzen sie da innen und kommen nach dem Gottesdienst oft zu mir, um ein Feedback zu geben. Und die Leute sind verschieden und erleben unsere Gottesdienste auch ganz verschieden. Aber nicht wenige Leute sind tief beeindruckt und kommen zu mir nach dem Gottesdienst und schwärmen mir eins vor, wie herzlich sie willkommen geheissen worden sind und wie untypisch und fancy der Raum ist, wo wir Gottesdienst feiern und wie laut und frech die Lieder gsi sind und wie bodenständig und lebensnah im besten Fall die Predigt gsi ist und so weiter. Und sie schwärmen mir vorne. Ich habe schon erlebt, dass Leute vorgekommen sind und unter Tränen mir gesagt haben, Manuel, ich habe jahrelang gebetet und gesucht nach einer Kirche, wo so Gottesdienst feiert wie nie, mit dieser Ehrlichkeit, mit dem Commitment, mit so vielen jungen Leuten, die doch sonst in allen Kirchen fehlen und bei euch hat so viel davon. Und ich habe jahrelang gesucht. Und ich bin dann einmal ein bisschen zu spät, um mein Handy zu zücken und das aufnehmen. Ich denke, ich müsste das mal aufnehmen, weil ich habe ja auch meine schlechten Stunden, wo ich das dann könnte, so im Repeat-Modus, so um mich wieder aufbauen, oder? Weil es tut mir ja einmal auch gut, versteht ihr? Aber gleichzeitig habe ich eine gewisse Vorsicht entwickelt. Bei allzu enthusiastischen Statements über unsere Kirche oder unsere Gottesdienste. Und zwar nicht, weil ich das Gefühl habe, es gäbe nicht gut genug Grund zum begeistert zu sein vom ICF. Wenn ich nicht begeistert wäre von euch und begeistert von dem, was Gott unter uns tut, dann wäre ich nicht 10 Jahre Pastor in dieser Kirche geblieben, oder? Ich glaube, es gibt Grund zum begeistert zu sein. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich es mehr als einmal erlebt habe, dass Leute, die mir unter Tränen gesagt haben, ich habe jahrelang gesucht nach so einer Kirche, ein paar Monate später nicht mehr auffindbar sind, oder? Und ich dann denen manchmal zufällig vielleicht begegne, irgendwo im Mikro, an der Kasse oder im Hallenbad oder am Bahnhof oder wo auch immer. Und wenn es ihnen nicht gelingt, mir auszuweichen, dann gibt es einmal so komische Gespräche, wo ich dann merke, oh, okay, die Wahrnehmung hat sich sichtlich verändert, oder? Ja, wir sind zwar freundlich begrüßt worden beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal hat sich niemand an meinen Namen erinnert und die Musik ist nicht nur laut gewesen, sie ist zu laut gewesen und die Predigten haben mich dann doch immer weniger angesprochen und die vielen jungen Leute, die bringen da so eine Nervosität ins Ganze hinein, oder? Und dann merke ich manchmal wenige Monate Differenz zwischen einem begeisterten Statement unter Tränen zu einer völlig anderen Wahrnehmung von der gleichen Kirche, von der gleichen Gottesdienst, von den gleichen Leuten. Und manchmal ist in diesen paar Monaten etwas passiert. Manchmal haben Leute etwas Einschneidendes erlebt in der Kirche, wo ihre Perspektive verändert hat. Manchmal sind Leute von einem Leiter enttäuscht worden, wo sie das Gefühl haben, er hat versagt. Manchmal haben Leute vielleicht ihr Vertrauen jemandem geschenkt oder sich geöffnet für eine Small Group oder weiss ich was und sie haben das Gefühl gehabt, es hat sich nicht ausgezahlt oder ihr Vertrauen ist nicht geschätzt worden. Manchmal haben die Leute vielleicht einen vollen Einsatz gegeben und sich investiert finanziell oder mit Mitarbeit nehmen und sie haben das Gefühl gehabt, man ist nicht, sie haben keine Dankbarkeit erlebt. All das kannst du unter uns erleben. All das kannst du erleben. Und manchmal sind es also Gewohnheitseffekte, die sich einschleichen, oder? Das, was dich im ersten Gottesdienst komplett flasht und begeistert und so. So nach dem 100. Gottesdienst hast du es dann auch gesehen oder hast dich auch ein bisschen daran gewöhnt. Aber dafür fallen dir jetzt ganz viele Sachen auf, die dich aufregen, die dir beim ersten Gottesdienst nicht aufgefallen sind. Und das kommt vor. Und ich sage nicht, dass es nicht legitime Gründe gibt für Leute, um auch eine Gemeinde zu wechseln und noch jemand anders sich anzuschliessen. Aber ich erzähle all das. Ich erzähle das, weil ich aus eigener Erfahrung weiss, wie sich das anfühlt, wenn in mir drin so der Raum von der Grosszügigkeit für andere, die Weite für die Kirche, wie zusammenschrumpft. Wenn ich wie so das Herz, das grosse Herz, ein grosszügiges Herz für Gottes Kirche, für Gottes Gemeinde verliere, wenn es eng wird in mir drinnen. Und ihr traut mir das jetzt nicht zu, gell? Aber ich kann ein huere Tüpfelschiesser sein, oder? Je nachdem, ich habe Zeiten erlebt in den letzten 10 Jahren, oder? Meistens ist es dann, wenn ich selber nicht gut drauf gsi bin. Dann, wenn ich vielleicht emotional am Anschlag gsi bin, wenn ich überarbeitet gsi bin, wenn ich überfordert gsi bin. Oder wenn ich enttäuscht, verletzt gsi bin, wegen Sachen, die ich erlebt habe mit anderen Leuten. Meistens ist es so Zeiten gsi, wo ich merke, wie so der Tüpfelschiesser in mir raufkommt, oder? Und wie ich anfange, nur noch die Fehler zu sehen. Und dann kann es sein, dass ich heimfahre von einem Gottesdienst mit meiner Frau zusammen. Ich fahre heim und meine Frau schwärmt vor auf dem Heimweg und sagt, das ist doch jetzt wirklich ein schöner, bewegender, berührender Gottesdienst gewesen. Und das neue Lied, das sie gesungen haben, das hat mich so getroffen. Und die Predigt ist so aus dem Leben gegriffen gewesen. Und sie schwärmt vor auf dem Heimweg. Und ich denke, bist du ineinander? Andere Kirche gewesen, oder was ist los? Ich denke, ist dir nicht aufgefallen, dass der MC permanent 2,5 Sekunden zu spät auf die Bühne gekommen ist? Ist dir nicht aufgefallen, dass die Skiwerfer alle möglichen Farben auf die Bühne geworfen haben? Blau und grün und rot und gelb zusammen. Wir sind doch nicht an der Fasnacht. Das kann man doch nicht einfach so mischen und es hat nicht zu den Videos gepasst. Und weiss, ist dir nicht aufgefallen, dass der Liedertext von dem neuen Lied, das du so schön gefunden hast, in den zweiten Zeilen einen Übersetzungsfehler hatte? Ich kann doch Gott nicht arbeiten mit einem Übersetzungsfehler in diesem Text. Ist dir nicht aufgefallen, dass die Backing Vocals, der mit dem Schellenkranz überhaupt nicht im Takt war? Gehen doch das Teil nicht jemandem, der nicht auf 4 zählen kann. Und ich kann mich grausam aufregen. Und ja, die Seiten kennen nicht viel von mir. Ein Mitarbeiter schon ein bisschen. Und der Matthias Saladin, der kennt die, oder? Weil ich habe in Basel-Land, da gibt's einen Abfallkübel. Und bei dem Abfallkübel, wenn man da, der ist extra so, dass man draufstehen kann und dann geht Klappen auf. Ich habe das sehr gern, weil ich lange nicht gern Abfallkübel habe, oder? Ich habe das sehr gern, ohne dass man berührt, kann man da Klappen aufmachen. Jetzt ist aber der Mechanismus kaputt, oder? Und zwar schon seit mehreren Monaten, oder? Und jedes Mal, wenn ich in Basel-Land bin, dann probiere ich heimlich den Kübel aus. Und ich reg mich unsäglich auf über den Abfallkübel. Und ich habe den Matthias schon zur Seite genommen und gesagt, Bürstli, der Kübel ist kaputt. Der Kübel ist kaputt, das kann doch nicht sein, oder? Und dann sagt er zu mir, ja, wir haben kein Budget für so einen Kübel. Dann sage ich, das ist mir gleich, dann zahlen selber oder machen Sponsorenlauf oder was auch immer. Wir können doch da nicht Gottesdienst feiern und so tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Dabei ist der Kübel kaputt. Versteht ihr? Und da kann ich mich dann also wirklich aufregen. Und letzten Sonntag habe ich die Predigt im Basel-Land gehalten, oder? Und ich bin vorher schauen bei diesem Kübel. Und er ist immer noch kaputt. Aber ich habe mich nicht mehr aufgeregt. Ich habe irgendwie in den letzten Wochen und Monaten so viele Leute gesehen im ICF Basel-Land, die mit so einer Hingabe und so einer Liebe, die Kirche bauen, den Standort im Basel-Land. Und morgen früh aufstehen, und dort sind junge Leute, die sich ausschlafen noch gewöhnt sind, die morgen früh dort stehen, die beten, dass etwas passiert, Leute, die dazukommen und Anschluss finden, weil andere sich um sie kümmern, Leute, die bedürftig sind, die Hilfe finden. Und ich habe so viel gesehen von dieser Liebe von Gott, die Hände und Füße bekommt. Das hat mich so bewegt, das hat mich so beeindruckt, dass mein Herz, mein eigenes Herz weit geworden ist und dass ich eine Grosszügigkeit und eine Weite wieder gewonnen habe und gemerkt habe, es liegt nicht so sehr an dem Abfallkübel, es liegt mehr an mir. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sind. Und wenn wir möchten, als Chile eine Zukunft haben, wenn wir möchten die nächsten paar Jahre miteinander unterwegs sein, dann brauchen wir immer wieder die Entdeckung von dieser Liebe von Gott für uns. Dann müssen wir immer mehr lernen, uns als geliebte Söhne und geliebte Töchter von Gott verstehen. Und aus dieser Liebe von Gott die Geduld gewinnen für den anderen, die Kraft zur Vergebung gewinnen. Versteht ihr? Die Kirche ist ein Haufen von begnadete Sünder, ein chaotischer Haufen von begnadeten Sündern. Und wir schaffen es nicht in Zukunft, wenn wir nicht aus dieser Liebe rausleben, die Gott für uns hat. Ich möchte abschließen mit einem Erlebnis, das ich vor 2-3 Wochen gemacht habe. Und wo so der Blick noch ein bisschen auftut über unsere Kirche. In den letzten Tagen haben wir ja wirklich außerordentliche Gastredner auf Besuch gehabt, weit gereiste Leute. Und zwei von diesen Gästen haben meist auf Basel-Land predigt, einer hat hier predigt, der Brian Sand. Ich habe ein Foto, wo der Matthias mit ihnen drauf, ja genau da, oder der Matthias, und dann ganz links ist der Peter Dippel, dann der Brian Sand, eben Matthias und der Brad Jersak. Die drei, die haben alle predigt im Basel-Land oder in Basel-Stadt in den letzten 3 Wochen. Und mit ihnen drei und ihren Frauen und noch 2-3 weiteren Leuten haben wir vor 2 Wochen so eine Abschiedsnacht gemacht. Da in der Celebration Hall, so sehr improvisiert, oder? Aus diesen Pizzakarton und so. Und wir sind zusammen gesessen mit dem Ralf und ich und dem Matthias und die Leute. Und als ich rumgeschaut habe, an diesem Abend, hat es einen Moment gegeben, wo ich einfach bewegt war, wenn ich daran gedacht habe, was alles an dem Tisch zusammenkommt. Der Brian Sand, das Bild von ihm, er ist ein Mega-Church-Pastor von den USA. Er hat eine riesige Kirche und ist eine der führenden Stimmen vom Evangelikalismus in den USA. Und er ist da gesessen und hat bei uns predigt. Und neben ihm sitzt der Brad Jersak. Der Brad Jersak ist, ich weiss nicht, wie viele Leute das gewusst haben in Basel-Land, wo er predigt hat, er ist griechisch-orthodoxer Theologe. Das ist in der griechisch-orthodoxen Kirche, da ist er mit einem Würdenträger von dieser Kirche. Und er ist bei uns gewesen und sitzt wiederum neben dem Peter Dippel. Der Peter Dippel hat auch predigt in Basel-Land. Er ist katholischer Geistlicher, katholischer Theologe und schafft für die ökumenische Bewegung. Und zwischen diesen drei sitze ich und der Ralf und der Matthias. Hallihallo. Sitzen wir und ich schaue in die Runde und ich denke, das ist so bemerkenswert. Was an dem Tisch zusammengekommen ist, wir vereinen die unterschiedlichsten Traditionen, die unterschiedlichsten Herkunftsländer, die verschiedensten Gottesdienstsprüche. Versteht ihr? Wenn wir würden in einem griechisch-orthodoxen Gottesdienst sitzen, wir würden nichts verstehen. Nada. Zero. Wir hätten keine Ahnung, was dort passiert. Versteht ihr? Aber wirklich, wirklich keine Ahnung, oder? Und viele von uns wären ja schon mit einem katholischen Gottesdienst komplett überfordert. Wir kommen aus ganz verschiedenen Traditionen, ganz verschiedenen Hintergründen, ganz verschiedenen Glaubensauffassungen. Und wir sitzen an einem Tisch und wir essen Pizza aus diesem Karton. Und es schmeckt nicht nur nach Pizza, sondern es schmeckt auch nach Reich Gottes. Es schmeckt, verstehen Sie, es schmeckt nach einer Weite vom Reich Gottes. Wie wir sind zusammengesessen dort. Nicht mit einem künstlichen, selber gemachten Frieden oder so mit so Political Correctness. Wir lachen uns einfach an. Wir sind dort gesessen in der Überzeugung, was uns eins macht, ist, dass wir alle Geliebte von dem lebendigen Gott sind. Und das hat uns einen Abend beschert, wo wir in Gemeinschaft miteinander können verbringen und diskutieren und angeregt uns unterhalten als Brüder und Schwestern von Jesus Christus, als Söhne und Töchter vom lebendigen Gott. Lass uns beten zum Schluss und lass uns doch beten, dass Gott unser Herz kann neu aufsprengen, neu ausweiten und uns die Grosszügigkeit miteinander geben. Jesus, ich danke dir, dass du dass du die Liebe vom Vater zu uns bodenständig, handfest bewiesen hast, indem du dein Leben für uns eingegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass wir zählen können auf diese Liebe, dass diese Liebe von dir zu uns das ist, was uns zutiefst ausmacht als Gemeinschaft. Ich danke dir, dass wir als Kirche Teil sind noch von einer viel grösseren Bewegung, wo unzählige Kirchen, Hunderte von Millionen von Christen auf dem Planeten zugehören. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns ein Herz gibst, wo grosszügig ist, mit Liebe und mit Geduld und mit Vergebung einander gegenüber. Ich bitte dich, dass dort, wo einzelne von uns vielleicht Erfahrungen gemacht haben, wo sie merken, das hat mein Herz klein und schrumpelig und eng gemacht. Ich bitte dich, dass wir diese Erfahrungen loslassen können bei dir heute Abend. Dass wir mit einem geweiteten Herz können aus dem Gottesdienst rausgehen können. Mit einem Herz, das berührt ist von dieser kompromisslosen Liebe, die du, Vater im Himmel, uns in Jesus bewiesen hast. In Jesu Namen. Amen.